Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 76. Stoisch feiern. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wenn ihr das hier hört, dann dürfte wahrscheinlich der zweite Weihnachtstag sein. Wenn wir das jetzt hier aufnehmen, ist noch nicht der zweite Weihnachtstag, aber Weihnachten steht vor der Tür, es ist überall sichtbar und spürbar. Und wir haben uns überlegt, wie ist das eigentlich so, wenn man dann Weihnachten gefeiert hat oder Weihnachten feiert und aber andererseits auch so die Stoa im Hintergrund für sich selber hat. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir da mal gemeinsam drüber nachdenken wollten. Und deswegen, hallo Anne.
Hallo lieber Alex. Ja, stoisch feiern und Festlichkeiten verbringen. Ich meine, Weihnachten haben sie natürlich nicht gefeiert, die Stoiker, das mal vorweggenommen, denn Christus war noch gar nicht geboren, beziehungsweise als er dann geboren war, wurde er jedenfalls nicht von den Stoikern entsprechend gefeiert an seinem Geburtstag. Aber wenn wir zurückgehen in die Antike, gab es dann natürlich auch alle möglichen Feste. Mhm. Die Römer, die waren ja ganz groß da drin. Ich glaube, wenn man sich den Kalender anguckt, jeder dritte Tag war gefühlt ein Feiertag. Da wurden die verschiedenen antiken Götter natürlich gefeiert. Dann gab es alle möglichen Siegesfeierlichkeiten, wo dann an vergangene Schlachten erinnert wurde. Und was uns so überliefert ist in den stoischen Schriften, da waren die Stoiker ja durchaus auch dabei. Also die haben sich dem ja nicht ganz entzogen und gesagt, da verstecke ich mich unterm Sofa beziehungsweise meiner Liege, sondern die haben ja alle sozialen Gegebenheiten so mitgemacht. Ne? Mhm.
Absolut, ja. Was aber auf der anderen Seite auch wieder spannend ist, wenn man mal so ein bisschen die Quellen durchforstet, wir finden keine eigenen stoischen Feste als solches. Ne? Also das, was man so als stoische Tradition bezeichnen könnte, dass an dem und dem Tag jetzt aus stoischer Perspektive das und das gefeiert würde, das ist tatsächlich nicht zu finden.
Zum Beispiel so Zenons Geburtstag.
Zenons Geburtstag.
Oder Schiffsbruch. Genau. Schiffbruchtag.
Schiffbruchtag. Das wäre doch auch mal was, ne? So, ja. Ja, aber ich meine, das bringt uns ja gleich zu der Frage, ist das Failure by Design? Oder ist es so, dass vielleicht gab es auch solche Dinge, die in der Schule, als es noch eine organisierte Schule war, auch tatsächlich begangen wurde? Also bei Epikur war das ja, glaube ich, so, dass sie tatsächlich den Geburtstag Epikurs gefeiert haben. Aber es sind ja auch die Epikureer.
Richtig, und die heißen ja auch nach ihm, und Zenon wollte ja gerade diesen Personenkult nicht haben, sondern darum war es ja nach der Stoa Poikile benannt. Und deswegen hätte wahrscheinlich auch so eine Geburtstagsfeierei nicht zur Philosophie gepasst. Und insgesamt, ja, ist es ja auch schon eine nach innen gewandte Arbeit an sich selbst, Philosophie, wo man sich eben auf eine philosophische Reise begibt und versucht, einen moralisch exzellenten Charakter zu entwickeln. Das ist, wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, ja nichts, was man nach außen hin zelebriert, sondern wo man mit sich selber beschäftigt ist.
Ja und nein, würde ich sagen. Ja, also man ist mit sich selber beschäftigt, aber man beschäftigt sich ja mit sich selber, um in Übereinstimmung mit dem Außen leben zu können. Ne? Dieser Begriff der Homologia, das Leben in Übereinstimmung. Und das Leben auch nach den Prinzipien der kosmischen Vernunft. Das war ja schon so ein Gedanke da, der in der Stoa auch sehr tief verankert ist. Und ich finde, da könnte man auch was draus ableiten. Also dieser Gedanke der kosmischen Vernunft zeigt ja auf, dass die Stoiker der Meinung waren, dass man im Kosmos Ordnung und Vernunft finden kann. Und dieses Thema, dass man da Ordnung finden kann, da würden wir auch heutzutage ja auch Ja sagen. Also wenn wir uns das angucken mit unseren Naturgesetzen und allen möglichen Dingen, dann ist das ja etwas, wo man auch kein Problem mit hat. Und wenn man sich auch anguckt, außerhalb des Christentums, viele, in Anführungsstrichen, heidnische Traditionen oder Feste, die sind ja durchaus auch im Zusammenhang mit dieser kosmischen Ordnung. Also wenn du daran denkst, Frühlingsfeste, Sommersonnenwende, ne, fahr mal nach Schweden, guck dir an, wie da die Sommersonnenwende gefeiert wird und welche Bedeutung sie auch hat wegen dem kurzen Sommer. Oder die Wintersonnenwende, wo, also ich zum Beispiel auch mich immer wieder freue. Das ist ein Tag, auf den ich mich richtig freue, weil ich dann halt mich darauf freue, dass die Tage wieder länger werden. Also da gibt es schon auch so eine Verankerung, wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch Anlässe wären, wo die Stoiker auch sagen würden, Mensch, hier drückt sich was aus, dem sollten wir irgendwie auch Rechnung tragen über ein gemeinsames kleines Fest oder was auch immer. Oder da kommt jetzt wieder der astronomische Nerd dann irgendwie raus, ne, Tag- und Nachtgleiche, die Äquinoktien, die einmal im März und einmal dann im September sind, wo wir dann einmal auf der Welt überall eine gleiche Tageslänge haben und überall die Sonne im Osten aufgeht und so. Also das sind schon so Dinge, wo man sagt, da kann man auch so eine Gemeinschaftlichkeit empfinden, finde ich, ne? Wenn man sagt, hey, es ist für alle gleich und so. Und ja, das steht jetzt nicht in den Texten so explizit drin, finde ich, ist aber vom Geist her etwas, wo man sagen kann, sowas muss man auch nicht nur für sich selber dann feiern, ne? Dass du dann Champönchen alleine zu Hause sitzt, hey, auf die Tag- und Nachtgleiche, auf die Wintersonnenwende oder sowas, sondern wo man auch durchaus mit anderen einfach zusammensitzen kann und sagt, Mensch, ab heute freuen wir uns, dass die Tage wieder länger werden. Wir kriegen wieder mehr Licht und so.
Ja, also ich finde, das lässt sich durchaus hören. Das passt auf jeden Fall ins für mich stoische Weltbild rein, so eine Idee. Ich kenne da noch aus einer anderen Ecke und würde mir, wenn ich überlege, wie man stoisch feiert, das Weltbild oder das Menschenbild der Stoiker nochmal angucken, ne? Rational und sozial. Und rational, da geht es ja darum, auch, dass wir vernünftiger werden, dass wir unsere Tugend der Weisheit ausbauen, alle Tugenden ausbauen, aber vor allem eben auch insgesamt weiser werden. Und das wäre für mich dann sowas wie gemeinsam Wissen austauschen. Also sich treffen als ja, Gemeinschaft und versuchen, dass man den anderen was beibringen kann oder was lernt von jemandem, diskutiert. Das war ja, wo sich die stoische Philosophie auch abgespielt hat, dass man sich im Philosophieren, in der Auseinandersetzung, im Reiben mit Argumenten an anderen dann eben weitergebildet hat und zu einem, ja, besseren, schlaueren Menschen geworden ist, hoffentlich, ne? Und das wäre der eine Part, das ich mir vorstellen könnte. Und der andere Teil wäre eben dieser soziale Gedanke, ja, dass man die Gemeinschaft feiert, dass man zusammengehört, und dafür müsste man natürlich dann irgendeinen Anlass nehmen. Und da wäre so ein Naturereignis keine schlechte Idee.
Wo du das eben sagtest mit dem Zusammenkommen und gemeinschaftlich sich, also ja, darin zu unterstützen, wachsen zu wollen. Da gibt es ja auch ein Zitat von Epiktet, der das ja ziemlich genau so formuliert, wie du es gerade gesagt hast. Das ist Epiktet in deinen Gesprächen 3, 9, 12. Da sagt er, sich mit einem Menschen unterhalten wie mit einem Menschen ist etwas anderes. Da versucht man, die Anschauungen kennenzulernen, die der andere hat, und entdeckt seinerseits die eigenen. Mach dich mit meinen Anschauungen bekannt und lass mich die sehen, die du hast, und dann sage, dass du dich mit mir unterhalten hast. Lass uns einander prüfen. Wenn ich eine falsche Anschauung habe, so nimm sie mir. Wenn du eine hast, so mach sie zum Gegenstand einer Erörterung. Und ja, ich glaube, wenn man in dieser Haltung sich begegnet und über Dinge spricht und grübelt gemeinsam und sowas, dann kann das auch sehr, sehr schön sein, glaube ich, ne? Dann ist das ja wirklich von gegenseitiger Wertschätzung getragen, von gegenseitigem sich sehen als Menschen, sich zu respektieren. Und da geht es nicht nur um Soundbites und Niederschreien oder, ne, wer hat das beste Argument, um den anderen doof dastehen zu lassen, so, ne? Das ist ja eine völlig andere Haltung.
Nee, da geht's auch um ergebnisoffene Gespräche, wo man ehrlich sagt, ich möchte dich erstmal kennenlernen und verstehen. Das ist ja oft schwierig, wenn man schon mit so einer vorgefertigten Bild von einer Person in der Familie, zum Beispiel an Weihnachten, wenn man zusammenkommt, das hört man ja öfter, dass das zu schwierigen Konstellationen auch führt, wenn man zum Beispiel politisch andere Ansichten hat oder auch insgesamt in anderen Aspekten des Lebens einfach von einer ganz anderen Ecke herkommt. Aber da eben, wenn man da mal versucht, ergebnisoffen reinzugehen und den anderen wirklich erstmal zu verstehen und anzuhören.
Ja, und ich glaube, das ist eigentlich ja auch die Grundlage dafür, dass man über Kooperation auch zu sowas wie Co-Kreation kommen kann. Ne? Also dieses, man kann gemeinschaftlich denken und dumm sein oder man kann gemeinschaftlich denken und schlau sein. Und ich glaube, in der Haltung, die hier beschrieben ist, ist das Potenzial gegeben, gemeinschaftlich schlau zu sein und nicht dumm zu sein. Und ja, ist aber tatsächlich etwas, was nicht so häufig anzutreffen ist. Und ich finde, wenn man Menschen begegnet, die das so tun und die das so ausstrahlen, dann erfüllt mich das auf jeden Fall mit innerer Freude.
Du hattest da ja auch in deinem Buch was zugeschrieben. Es war Senecas Brief 109. Dem hast du entnommen, wie bei Seneca, der beschreibt da die Gemeinschaft der Weisen, also die perfekte Gesellschaft sozusagen, und wie die sich auseinandersetzen.
Ja, und das war für mich ganz verblüffend, als ich das damals gelesen habe, weil man könnte also denken, die stoischen Weisen, die sitzen dann überall rum, kratzen sich nur noch am Kopf und schauen in die Sterne und sind alle mit sich selbst zufrieden. Aber er hat da ein ganz anderes Bild, ne? Er schreibt dann hier, sie helfen, also nicht er schreibt, sondern ich habe das paraphrasiert in meinem Buch, aber er sagt im Inhaltlichen, sie helfen einander in der Praxis der Tugend, indem sie sich gegenseitig Anstöße zu sittlichem Handeln geben. Sie erforschen gemeinsam die Felder des Wissens, die sie noch nicht durchdrungen haben, denn der Weise ist nicht allwissend, also genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Sie erforschen auch mit gegenseitiger Hilfestellung, wie der Weise in seinen Wissensfeldern noch etwas dazulernen kann, was ihm von Nutzen ist. Sie teilen sich gegenseitig ihre Erkenntnisse und ihr Wissen mit, also kein Hoarding of Knowledge, damit ich in irgendeiner Art und Weise überlegen dem anderen bin, sondern freies Teilen. Dann sie stehen sich einander als vertrauensvolle und wertschätzende Gesprächspartner zur Verfügung. Und sie bringen sich gegenseitig Freude durch die Ansicht des jeweils wohlgesinnten anderen. Also dieses wohlgesinnte Verbundene, das, was ja auch im Gedanken der Kosmopolis so drinsteckt, ne? Das ist auch in meinem Kapitel über die Kosmopolis, ne? Dieser Gedanke, versucht dem anderen so entgegenzutreten, als wenn er schon ein Weiser wäre oder eine Weise wäre, weil das auf jeden Fall die Chance erhöht, gut miteinander auszukommen. Und mehr Freude zu erfahren, ne?
Und was da auch drin vorkommt, ist ja die Freude am guten Charakter des anderen, also diese Eupatheia, also die positiven Gefühle, die ja manchmal so ein bisschen in den Hintergrund oder an die Seite gedrängt werden, wenn es immer darum geht, wie gehe ich mit negativen Gefühlen um, wie kann ich gelassener werden. Aber es gibt eben durchaus, auch wenn sie originär nur die Weise empfindet, aber es gibt auch positive Gefühle, die wir kultivieren sollen. Und dazu gehört eben dieses, ich freue mich daran, dass du etwas Gutes gemacht hast. Also man kann sich ja auch über seine eigene gute Charakterentwicklung freuen, aber eben auch vor allem in erster Linie, dass jemand anders gut geht und dass der gedeiht.
Ja, da steckt ja auch, finde ich, gutes stoisches Gedankengut drin, nämlich dieses, wenn der andere sich weiterentwickelt hat, dann wird er auch anders in der Welt wirksam sein und diese Wirkungen werden auch auf mich zurückfallen und auch auf andere wieder, ne? Also wir werden alle davon profitieren. Das ist in dem Sinne so eine Win-Win-Haltung. Und deswegen finde ich es auch gut, ich schreibe auch noch, sie begegnen sich in Freundschaft. Also diese Verbundenheit dabei, eben nicht in Konkurrenz, so nach dem Motto, ich bin die hellste Kerze auf dem Kranz, sondern nein, ne? Wir sind Freunde, wir sind gemeinsam auf einer Reise unterwegs und schöner ist es eben gemeinsam. Und dann schön finde ich auch das Letzte, sie unterstützen sich gegenseitig in den Dingen des Alltags, denn auch der Weise muss essen, trinken, sich kleiden etc. Also ich habe so dieses Bild gehabt, die stoischen Weisen stehen zusammen in der Küche, schälen die Zwiebeln und machen die Soßen fürs Fondue zusammen oder sowas. Was auch immer man dann an Weihnachten gegessen haben mag oder dann auch als Tradition da hat.
Ja, das ist schön. Oder sie stehen zusammen in der Suppenküche und schnibbeln Zwiebeln für andere noch, die sich selber nichts kochen können.
Absolut.
Denn so, das wäre ja auch so eine soziale Haltung. Da fällt mir ein, es gab mal von der, das heißt, es gab mal, das ist, glaube ich, ein andauernder Prozess bei der Stoic Fellowship. Ein Projekt, das ist ein Monat, der April, also der Geburtsmonat, wie wir in den letzten Folgen gelernt haben von Marc Aurel, in dem die sich zum Ziel gesetzt haben, 1000 gute stoische Taten zu machen. Die hat man dann tatsächlich festgehalten und denen geschickt, und die haben die gesammelt, war natürlich symbolisch, aber es ging eben darum, einen Unterschied zu machen in der Welt. Und es können kleinste Acts of Kindness, wie sie das nennen, kleinste Taten, die wir nach außen hin machen, sein, aber die mal zu zelebrieren und gemeinsam als Gemeinschaft zusammenzutragen.
Ja, und ich meine, das ist ja auch so, wenn man etwas Schönes für andere tut, erfüllt einen das ja auch mit Freude. Es ist ja nicht so, dass man dann so, ach, verdammt, ich muss jemand anders eine Freude machen, ich muss jemand anderem was tun. Eigentlich ja auch, finde ich, so ein Kernelement von Weihnachten, selbst wenn man jetzt nicht christlich irgendwie da noch stark verankert ist, aber warum kauft man Geschenke für anderen, weil es einfach ein schöner Akt ist, jemand anders was zu geben und zu sehen, dass die Person sich freut. Also
Richtig, ja.
zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, ne? Deswegen ist auch natürlich der Ansatz, keine Geschenke an Weihnachten, wegen weniger Konsum und all sowas, verstehe ich total, kann ich auch irgendwo mitgehen. Aber ganz ohne ein Geschenk ist irgendwie auch schade, weil dann eben dieser Akt verloren geht, ne? Ich habe mir über dich Gedanken gemacht und ich freue mich auf das Lächeln in deinem Gesicht, wenn ich dir das gebe.
Ja, und apropos keine Konsumgeschenke, was ich eine total schöne Entwicklung finde bei uns zu Hause. Meine Tochter, die verschenkt jetzt zum Beispiel an ihren Bruder einen Gutschein, dass sie zusammen Zeit verbringen. Und gut, das ist auch mit Geld drin, denn er hat ja kein Taschengeld, er ist ja noch klein, dass sie ihn dann ausführt. Also sie wollen zusammen ins Einkaufszentrum gehen, dann kaufen sie ihm Eis oder Lolli oder was immer er dann möchte. Darf er sich alles bei aussuchen, er darf sich auch aussuchen, wo sie dann hingehen, in unserem kleinen Umfeld hier. Oder sie freut sich auch am meisten über Gutscheine von Papa oder von Mama, die mit ihr Zeit verbringen. Mhm. Ja, also so einen halben Tag, gerade wenn man mehrere Geschwister hat, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man diese Zeit mal hat. Aber ja, das ist schön. Da geht es dann nicht nur so um Konsum. Natürlich werden wir dann auch ein bisschen was konsumieren an diesem Tag. nicht nur die in der Natur uns an der Schönheit freuen, aber ja, also sowas ist ja auch eine tolle Sache dann.
Ja, Quality Time, ne? Aber ich finde, also alles das, was wir jetzt gerade so aufgezählt haben, das zeigt auch nochmal so im stoischen Sinne, dass das eben wirklich ernst gemeint ist, dass der stoische Weise als einer seiner Grundgefühle auch die Freude hat. Im positiven Sinne. Und dass das im Endeffekt das ist, was übrig bleibt, wenn man Weisheit besitzt. Das ist ja auch ein Versprechen in dem Sinne, ne? Wenn du verstanden hast, wie die Dinge laufen, dann wird Freude dein Herz erfüllen. So.
Ja, und es ist eben schon ein großes Missverständnis, dass der Weise mit einem starren Gesichtsausdruck da sitzt und einfach innerlich abgeschaltet hat gewissermaßen, sondern der lebt eben ganz aktiv mit, aber ist nicht getrieben von negativen Gefühlen.
Ja, genau. Da ist keine Angst, ne? Da ist
kein Hass, kein Neid.
Genau, sondern da ist Verbundenheit und das Wissen, dass man selber durch sein Tun einen Beitrag dazu leistet, ob es gut wird oder eben nicht gut wird. Ne? Ob Übereinstimmung da ist und Harmonie da ist oder nicht da ist.
Das ist natürlich ein Ideal, wo wir hinstreben. Bei uns sind dann doch noch negative Gefühle. Noch eine kleine Side-Note zu den antiken Rom-Festen. Da gab es ja auch damals so Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen. Ich sag nur Ben Hur, das epische Werk. Da haben zumindest Seneca von abgeraten, das im großen Stil zu besuchen.
Ja.
Denn wenn da die Masse ist, das reißt einen nur mit. Und also da waren sie jetzt keine Fans von.
Ja, es war so ein bisschen ja immer die Aussage, wähle deine Feste oder die Ereignisse danach aus, welche Charakterfestigkeit du mitbringst. Ja, um einfach nicht dahin mitgerissen zu werden, wo du vielleicht gar nicht hin willst. So, ne? Es klingt natürlich auch so ein bisschen spaßbremsenmäßig, ne? So, weil manchmal ist es ja auch so, dass man halt ausgelassen feiern will und das sich nicht gedanklich verträgt mit der inneren Handbremse die ganze Zeit. Aber auch da gibt's ja eben auch einen Rahmen dafür, ne? Wo man sagen kann, ja, da können wir mal die Ausgelassenheit ihren Lauf lassen. An anderen Stellen ist es dann vielleicht schwierig, ne? Merkt man ja dann auch, wenn man auf Festen ist und so, das Ganze kippt dann irgendwann, weil halt einfach keine Bremse mehr da ist.
Ja,
ja,
die Tugend der Mäßigung verloren.
Genau. Und es gibt auch bei Epiktet noch so ein Bild, wo er davon spricht, wie man sich verhalten soll, wenn man in einem Bankett eingeladen ist. Ne?
Genau, da sagt er eigentlich, das ganze Leben muss man sich als Gast mal vorstellen. Mhm. Und wenn etwas vorbei, also ein beladener Teller an dir vorbeigereicht wird, dann darfst du auch zugreifen. Nicht zu viel, das sollte auch für die Nächsten dann noch was übrig sein. Aber wenn du mal übergangen wirst, dann sei eben auch nicht beleidigt und nimm das persönlich, sondern dann akzeptier das einfach als Teil des Lebens. Ein Teller ist mal nicht an dir vorbeigekommen,
ja.
Und es ist auch okay.
Ja. Ja, was ich auch noch ganz gut fand, ich habe an einer anderen Stelle auch noch gelesen, wo er darüber spricht, wenn du irgendwo nicht eingeladen bist, gräm dich nicht, weil ne, vielleicht willst du den Preis für das Eingeladensein gar nicht bezahlen. Wie er so dann sagt, ja, die Leute, die eben bei den Oberen eingeladen sind, die haben den Preis bezahlt, dass sie ständig an ihren Türen gesessen haben oder sie umschmeichelt haben, damit sie dann auch wahrgenommen werden und eingeladen werden. Wenn du den Preis nicht bezahlen willst, ja, dann wirst du auch nicht eingeladen. Aber das ist ja dann auch nicht schlimm, weil du
Ja,
hast ja auch
Epiktet,
Freunde.
der kam mir aber auch nie vor als jemand, der besonders unter FOMO, Fear of Missing Out, leidet. Ich glaube, der war auch damit vollkommen fein, wenn er mal keine Einladung zu einer Party erhalten hat.
Ja, wobei er soll ja auch irgendwie witzig gewesen sein, ne? Das habe ich auch irgendwie nochmal mitgenommen. Wobei, wenn man die Texte so liest, dass der schon sehr kynisch ist. Also in dem Sinne sehr lebensabweisend im Hinblick darauf, die Dinge des Alltags auch nehmen zu dürfen, ne? Eher so Kyniker waren ja die, Diogenes mit der Tonne, die im Wesentlichen nur noch die Tugend haben gelten lassen und alles andere im Leben hat keinen Wert, ne? Da spürt man manchmal so ein bisschen vielleicht diese übertriebene Haltung.
Ja, die hätten so eine dicke Weihnachtsgans auf jeden Fall nicht gefeiert.
Nein, nein, nein. Die hätten sie irgendwelchen Hunden dann hingeworfen. Ja, wo lässt uns denn das jetzt, wenn wir unseren Titel uns nochmal anschauen? Stoisch feiern, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was würdest du für ein Fazit ziehen? So.
Ja, wir haben festgestellt, dass es keine originären stoischen Feiern oder Traditionen, Rituale gibt, die so gelebt worden sind, aber in einer sozusagen Traditionsfortbildung, die wir hier jetzt betrieben haben, könnte man sich eben schon einiges vorstellen, wie man auch stoisch miteinander in der Gemeinschaft positive, freudevolle Festivitäten zusammen feiern kann, zum Beispiel, indem man Naturereignisse, die Bewunderung, die Ehrfurcht vor der Natur gemeinsam zelebriert oder dass man in Wissensaustausch miteinander geht, in Gespräche, in denen man offen und authentisch sich mit dem anderen auseinandersetzt, um zu lernen, um danach was Neues gelernt zu haben oder auch sozial sich derart austauscht, dass man gibt, dass man nach sein ganzes Haben mal auf den Tisch legt und guckt, wie kann ich das denn mit der Gemeinschaft teilen?
Ja, für mich ist so im Kern vielleicht so der Punkt, die Stoiker würden sagen, in jedem Moment gibt es die Chance, etwas Freudvolles zu tun. Es ist deine Entscheidung, ob du es tust oder ob du dich für was anderes entscheidest. Und da sind Feste vielleicht ein Rahmen, ne? Aber die innere Haltung, das ist eigentlich das, was da zum Tragen kommt, so. Und
Ganze Leben ist ein Fest, wenn du es möchtest.
wenn du es möchtest, genau, ja. Zumindest in der Hinsicht, dass Gemeinschaft immer wieder irgendwo dann auch zelebriert werden kann oder gemeinsames Wachstum und Freude an Erkenntnis und solchen Dingen, ja. Ja, gut. Sollen wir es damit erstmal, was das Feiern angeht, belassen? Oder hättest du noch irgendeinen Gedanken, der dich da?
Nee, das finde ich. Gibt einen ganz guten Rahmen für, wie man stoisch feiern kann. Ich wollte, wir haben ja am Ende jetzt immer noch unseren Programmpunkt, wo wir Impulse geben wollen, Anregungen, was wir so gelesen, gesehen, gehört haben. Und da wollte ich euch was erzählen von einer neuen Ausstellung, bei der, die ich besucht habe. Das ist hier in Hamburg im Bucerius Kunstforum. Die Ausstellung heißt Kinder, Kinder. Und es ist aber jetzt nicht Kunst von Kindern, die ausgestellt wird. Solche Ausstellungen gibt es ja auch. Es ist auch nicht wirklich, wenn auch gedacht für Kinder zum Besuchen, aber schon eher auch für ein Erwachsenenpublikum. Aber es geht darum, wie Kinder in der Kunstgeschichte dargestellt worden sind. Von wirklich den ersten Darstellungen von Kindern, das war natürlich überwiegend oder fast ausschließlich aus Herrscherfamilien, die ihre Sprösslinge abgebildet haben, um sie der Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Und dann aber eben bis hin zu ganz modernen Fotografien und ganz ja, tolle Künstlerinnen, Künstler, Paula Modersohn-Becker, Tizian. Es geht wirklich einmal quer durch die Kunstgeschichte. Und was mich daran an Stoizismus erinnert hat, wo ich da wieder, egal was man macht, wenn man dann für eine Sache begeistert ist, dann findet man ja immer einen Aufhänger. Aber es gab einen Teil in dieser Ausstellung, einen Raum, in dem ging es um ja, Totenporträts, also um tatsächlich Bilder von verstorbenen Kindern, die die Familien haben erstellen lassen, um eine Erinnerung an dieses Kind zu haben. Und die haben die sich dann aufgehangen in ihre Wohnung. Und die Bilder aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, ganz ja, schon sehr verstörend teilweise, diese weißen, krumpeligen Kleinkinder, die da auf diesen Betten lagen, wo man sich denkt, oh, das Letzte, was ich möchte, ist damit ständig konfrontiert sein. Aber es war eben früher so, dass die Vergänglichkeit, der Tod, auch durch die hohe Kindsterblichkeit, da haben wir ja bei Marc Aurel auch drüber gesprochen, viel, viel präsenter im Leben war und der Tod und die Vergänglichkeit einfach komplett integriert waren ins Leben und es darum auch nicht diesen inneren Vorbehalt oder diese Tabuisierung gab. Und ich fand das total spannend und hat mal wieder gezeigt, dass es wirklich eine Frage von Perspektive ist, in welcher Zeit man sich gerade befindet, wie mit großen Fragen des Lebens umgegangen wird.
Ja, so eine Einladung zum Reframing, ne, um nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, wie du gerade sagst, ne? Woher kommt eigentlich meine innere Haltung diesem Thema gegenüber, ne? Und wie würde sich das anfühlen, wenn ich die verändere?
Ja.
Und so wie du das beschreibst, ich glaube, wäre auch erstmal verstört. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie wir mit Vergänglichkeit und eben mit den Menschen umgehen, die eben nicht mehr bei uns sind und wie wir sie in unser Leben integrieren durch
Die
solche
einem
Dinge, ne?
vielleicht gerade auch bei großen Festen an die Weihnachten besonders fehlen.
Absolut, ja. Der leere Platz, ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, nee, spannend. Ja,
Die Ausstellung ist übrigens noch, ich meine, bis April, also auf jeden Fall noch ein paar Monate, wer nochmal nach Hamburg kommt. Ich kann die sehr empfehlen und wenn man sich diesem Zimmer nicht stellen möchte, dann kann man sich den Rest der Ausstellung ja noch angucken. Was hast du denn noch so gelesen, gehört, Alex?
Ja, ich habe auch noch mal einen kleinen Buchtipp mit dabei, wobei ich, als ich das Buch gekauft habe, musste ich darüber nachdenken, dass meine Töchter mir mal erzählt haben, es gibt ein Instagram-Meme, wo es darum geht, da werden Frauen gefragt, wie häufig sie am Tag an das Römische Reich denken und die alle so, hä? Wieso sollte ich an das Römische Reich denken? Und dann werden Männer gefragt, wie häufig sie an das Römische Reich denken, oh, so 3 bis 5 Mal am Tag. Ja, also von daher gibt es da sicherlich jetzt so gewisse Unterschiede in der, wie soll man sagen, Präferenz, was dieses Thema angeht. Nichtsdestotrotz, als ich jetzt in London war, bin ich in einer Buchhandlung über ein Buch gestolpert, das da heißt The Romans, 2000 Jahre Geschichte, Edward Watts. Und das ist das erste und einzige Buch, in dem die komplette römische Geschichte dargestellt ist von 753 oder irgendwie sowas dann, ne? Als Rom gegründet wurde, bis tatsächlich zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Das heißt also 2000 Jahre. Und was hier als Gedanke eben drinsteckt, ist, dass das als ein durchgängiger Kulturraum gedacht werden kann und sollte. Wir denken ja häufig darüber nach, wenn wir ans Römische Reich denken, wenn wir es dann tun am Tag, dass mit dem Untergang des Weströmischen Reiches Rom vorbei war. Und dass ja das im Osten dann nachher Byzanz war und all sowas, aber die haben sich selber auch als Römer immer noch verstanden. Und das ist, glaube ich, hier, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber das, was ich darüber gelesen habe, ist das mal ein interessanter Gedanke, dass eben mit der Auflösung des Westens im Römischen Reich Rom noch lange nicht vorbei war.
Das ist jetzt ein eher dickerer Schinken, ne? Also wie viele Seiten? Wo sprechen wir darüber?
Damit kann man auf jeden Fall, würde ich sagen, 6 bis 7 Zentimeter Körpergrößenunterschied ausgleichen. Also es sind 700 Seiten. Ja, von
Ja, guck mal,
daher.
da hat er ja 3 Jahre pro Seite immerhin weggearbeitet.
Ja, das stimmt. Manchmal ein bisschen verdichtet, manchmal ein bisschen gestreckt. Aber ich meine, vielleicht der ein oder andere, wenn ihr jetzt nach Weihnachten noch Zeit habt zum neuen Jahr hin, ist
Und
ja
die
vielleicht
Marc-Aurel-Biografie schon gelesen
durchhabt.
habt, die Tino erwähnt hatte.
Dann wären 700 Seiten Römisches Reich vielleicht ja ganz inspirierend.
Sind ja nur Angebote hier.
Eben, sind nur Angebote. Ja, gut. Und apropos Angebote, wir sind ja jetzt schon mit dieser Folge am Ende des Jahres angekommen, auch wenn erst der 26.12.25 dann ist, wenn die Folge rauskommt. Und es wird dann aber auch am Anfang des Jahres weitergehen mit dem Weg der Stoa und wir werden das Jahr damit beginnen, dass wir einen kleinen Rückblick machen. Rückblick und Ausblick. Und ja, da freuen wir uns schon drauf und würden uns freuen, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr treu bleibt hier auf dem Weg der Stoa. Und wir werden es gerne weitermachen. Uns macht Spaß.
Uns macht Spaß und wir wollen euch noch mehr anbieten an Impulsen und an ja, einfach Gespräche, Anregungen, alle möglichen Themen und dabei immer die Mischung eben auch behalten von in die Texte reingehen, wirklich schauen, was haben die antiken Stoiker gesagt und getan und was können wir damit heute noch machen? Und wie verhält sich auch das Verhältnis zu ganz aktuellen modernen Themen? Wir wollen nochmal in Richtung KI gehen, Longevity, um mal ein paar Stichworte euch schon mal zu teasern. Ja, das wird auf jeden Fall gut 2026. Ich habe ein gutes Gefühl.
Absolut. Und wenn wir vielleicht noch einen Wunsch euch mitgeben können, dann wäre es der, schreibt uns doch nochmal und schreibt uns mal, was denn der Weg der Stoa für euch ist. Und inwiefern das, was wir hier tun, für euch vielleicht auch auf diesem Weg der Stoa von Bedeutung sein kann, was ihr euch da eben auch noch mehr wünscht oder vielleicht auch weniger wünscht. Und ihr könnt ja auf unserer Webseite, könnt ihr Kommentare hinterlassen und wir sagen ja auch immer, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, könnt ihr einfach an alexander.zock@weg-der-stoa.de schicken und Anne und ich kriegen dann beide die E-Mails und können uns das auch mal anschauen. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Oder macht ein Herzchen bei Spotify.
Oder das, genau. Also von daher, es gibt viele Möglichkeiten und wir freuen uns. Wie gesagt, aufs nächste Jahr. Und wenn wir euch wieder hören oder für euch was haben und sagen bis dahin, sofern das Schicksal es zulässt.
Rutscht gut und wir
Genau.
sehen uns wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.